Es gibt in den Osterbericht im Neuen Testament ein paar interessante Geschichten, die in ein ganz bestimmtes Zeitfenster hineinwirken. Und zwar ist das die Zeit, wo Jesus schon auferstanden ist, aber die Jünger checken es noch nicht, dass er auferstanden ist. Sie schnallen es noch nicht, sie sehen es nicht, sie glauben es noch nicht. Und das sind ganz spannende Geschichten. Das sind Situationen, wo die Jünger zeitlich nach der Auferstehung sind, aber gedanklich noch vor der Auferstehung. Zeitlich nach der Auferstehung, im Herzen noch vor der Auferstehung. Und es gibt eine Geschichte, die das auf die Spitze treibt. Da sind zwei Jünger unterwegs von Jerusalem nach Emmaus, ein Dorf außerhalb 2 Stunden etwa. Das ist ungefähr so von Frauenfeld nach Steckborn zu Fuß, oder? Also mit dem Auto sind das 20 Minuten oder 1/4 Stunde. In 2 Stunden kommst du auf Steckborn, wenn du zügig laufst. Und die beiden Jünger, die sind da am Spazieren oder am Wandern, Frauenfeld nach Steckborn, von Jerusalem nach Emmaus, und da kommt der auferstandene Jesus höchstpersönlich physisch dazu und wandert einfach mitten. Und die raffen es nicht, die sehen es nicht. Der, wo sie über ihn redet, ist gerade neben ihnen. Und er ist unwahrscheinlich nah. Oder? Das ist eine Situation, da sind die Jünger zeitlich nach der Auferstehung, aber in Gedanken noch vor der Auferstehung. Und uns geht es manchmal ähnlich. Wir sind zeitlich auch nach der Auferstehung. Das ist keine Frage. Die Tatsache der Auferstehung ist eine der bestbeleiteten Tatsachen der antiken Geschichte. Kannst du mir noch die erste Folie geben, bitte? Da sagt ein Fachmann, Professor für klassische antike Literatur, Folgendes. Ich bin Historiker. Mein Zugang zur klassischen antiken Literatur ist historischer Natur. Und ich sage euch, dass die Beweise für das Leben, den Tod und die Auferstehung von Christus besser belegt sind als bei den meisten Fakten antiker Geschichte. Also wenn du an die Auferstehung glaubst, dann glaubst du an etwas, das total solid beleidigt ist. Du glaubst an eine Tatsache. Du bist nicht einfach irgendeiner Fabel auf den Mist gegangen, sondern das verhebt. Wir leben zeitlich nach der Auferstehung. Aber in unseren Herzen sind wir manchmal noch vor der Auferstehung. Wir sehen nicht, wie nah das Jesus Christus wirklich ist bei uns. Er ist sehr nah. Und ich möchte euch jetzt mitnehmen in die Geschichte, in den Spaziergang, in die Wanderung von Frauenfeld nach Steckborn, von Jerusalem nach Emmaus, dass du mit reingenommen werden kannst in das, was da passiert. Weil auf dieser Wanderung verändert Jesus die zwei Jünger auf ganz wesentliche Art und Weise. Und mein Gebet ist, dass du heute Morgen verändert wirst durch Jesus Christus, durch die Zeit, die du mit ihm verbringst. Und ihr habt die Geschichte auf eurem Zettel. Ich möchte jetzt nach dem Zettel gehen. Lukas Kapitel 24, ab Vers 13. Und ich lese es uns vor und tue einfach da und dort gewisse Bemerkungen einflechten. Stell das vor deinem inneren Auge, was du da liest. Am selben Tag gingen zwei von den Jüngern nach Emmaus, einem Dorf, das 2 Stunden von Jerusalem entfernt liegt. Unterwegs sprachen sie miteinander über alles, was in den zurückliegenden Tagen geschehen war. Und während sie so miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Also die haben sich Gedanken gemacht, heisst es da. Über was haben sie sich Gedanken gemacht? Was sehen da? Über das, was in den zurückliegenden Tagen passiert ist. Das ist da mit Jesus, mit seinem Tod und dem, was da passiert ist. Über das machen sie sich Gedanken. Und mit diesen Gedanken gehen sie nachher zu Jesus. Sie werden die Gedanken nachher auch Jesus sagen, ihm das herheben. Und das ist etwas Wichtiges. Jesus, der weiß, dass wir uns Gedanken machen. Und es ist wichtig, dass wir ihm da sagen können, was uns beschäftigt. Und ich nehme an, dass eure Gedanken jetzt hauptsächlich bei mir sind, dass ihr mir jetzt zuhört. Eure Gedanken sind bei mir, weil ich bin ein bisschen ein Störfaktor in euren Gedanken drin, gell? Aber wenn ich jetzt still wäre, und wenn wir still sind miteinander, wo gehen denn deine Gedanken an? Wo wandern deine Gedanken her? Um was kreisen sich deine Gedanken? Mit was beschäftigen sich deine Gedanken, wenn es still ist? Es ist wichtig, dass du dir das bewusst wirst. Vielleicht ist es etwas, was passiert ist in den letzten Tagen, der Flugzeugabsturz, den wir erlebt haben. Ich bin gedanklich immer wieder bei dem 28-jährigen Mann. Das beschäftigt mich. Was ist in dem Sinne vorgegangen? Dass er so eine Tat vollbringt, falls er es wirklich gemacht hat. Vielleicht ist es da, wo wir gerade vorne mitteilt haben, was dich beschäftigt, oder etwas Persönliches. Und wir sind jetzt wirklich einfach ein paar Momente still. Ganz still, ohne Musik, nichts. Wird dir bewusst, wo deine Gedanken hingehen? Nachher kannst du eine Gelegenheit, um das auch noch Jesus herheben und ihm sagen. Jetzt sind wir einfach still. Mutter, du bist schon dort. Du musst es nicht im Detail wissen. Einfach das Thema, eine Person, ein Gebäude, eine Situation, das langt. Da kannst du dann nachher Jesus anheben. Unsere Gedanken gehen sofort an die wesentlichen Orte, wenn wir mal still sind. Und wir lesen da, während sie so, Vers 15, miteinander redeten und sich Gedanken machten, trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Also Jesus kommt nicht nur dazu und sagt dann nach 3 Sekunden Tschüss zusammen, schön gewesen, zum euch sehen, sondern er bleibt bei ihnen. Er verschwindet dann schon wieder am Schluss, aber erst nachdem sie sich verändert haben. Und ich möchte das zusagen, Jesus möchte bei dir bleiben, bis du verändert bist. Bis er das gemacht hat in dir, wo er möchte dich verändern. Trat Jesus selbst zu ihnen und schloss sich ihnen an. Ist bei ihnen geblieben, ist mit ihnen spaziert. Doch es war, als würden ihnen die Augen zugehalten. Sie erkannten ihn nicht. Und jetzt kommt Jesus, der Seelsorger, der Top-Seelsorger, der einfach eine Frage stellt, damit sie anfangen zu reden. Worüber redet ihr denn miteinander auf eurem Weg? Von Frau Fellner Steckborn, fragte er sie. Und dann blieb jetzt gerade stehen. Da blieben sie traurig stehen. Die Ruhe war das Hauptgefühl da in dieser Situation. Ist klar, ihr Jesus ist gestorben, ist tot, ist umgebracht worden, am Kreuz gestorben. Sie blieben traurig stehen. Und einer von ihnen, er hieß Kleopas, meinte, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts von dem weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Also, da hätte Jesus können sagen, ja, ich bin im Fall dabei gewesen. Verstehen da? Das ist kugellustig eigentlich, was da abläuft. Weißt du nicht, was gelaufen ist? Du bist Jesus selber am Kreuz gewesen und zu dem redet er jetzt. Aber er merkt es nicht. Es ist eben zeitlich nach der Auferstehung, aber sie sind gedanklich noch vor der Auferstehung. Und da kommt etwas zum Ausdruck, sind zwei Sachen. Er sagt, bist du der Einzige, der sich zurzeit in Jerusalem aufhält und nichts weiß von dem? Das mit Jesus und seiner Kreuzigung ist nicht einfach in einem versteckten Winkel der Gesellschaft von Jerusalem passiert. Das war öffentliches Wissen, das war bekannt in der ganzen Stadt. Es sind nur 3 Leute gekreuzigt worden an diesem Tag. Und das war bekannt. Also man hat das gut gekannt. Und später werden dann Christen auf die Tatsache zurückgreifen, als eine Argumentation für die Auferstehung von Jesus. Es ist nicht einfach in einem Winkel, in einem versteckten Plätzchen passiert. Es war öffentlich bekannt, das ist das, was wir hier sehen. Und das Zweite, was wir hier auch sehen, ist, dass er richtig perplex ist, dass es da noch überhaupt einen gibt, der sich nicht mit dem auseinandersetzt. Wir sehen den Kleopas, der ist in seinem ganzen Wesen eingenommen von dem Tod von Jesus. Der beschäftigt es total. Der denkt nicht, oh, komm, jetzt soll ich 5 Minuten über den Tod von Jesus nachdenken und dann, was soll ich jetzt auf meinem Smartphone schreiben? Oder? Sondern er ist ganz eingenommen von dem, was da läuft mit dem Jesus. Und Jesus, wieder der gute Seelsorger, fährt nicht an reden, sondern stellt einfach nochmal eine Frage. Er merkt Entrüstung, er merkt Perplexität vom Kleopas und sagt, was ist denn geschehen? Vers 19, fragte Jesus. Sie erwiderten, es geht um Jesus von Nazareth, der sich durch sein Wirken und sein Wort vor Gott und vor dem ganzen Volk als mächtiger Prophet erwiesen hatte. Ihn haben unsere führenden Priester und die anderen führenden Männer zum Tod verurteilen und kreuzigen lassen. Und jetzt kommt ein Schlüsselsatz, einer von 2 in dem Text. Und wir hatten gehofft, doch und Hoffnung, Sehnsucht vom Kleopasführer. Wir hatten gehofft, er sei es, der Israel erlösen werde. Er würde das Königreich Israel wiederherstellen. Da war unsere Hoffnung, sagt der Kleopas. Und es ist nicht passiert, weil er musste leiden und sterben. Heute ist außerdem schon der dritte Tag, seitdem das alles geschehen ist. Und jetzt kommt ein heißer Satz. Doch nicht genug damit. Einige Frauen aus unserem Kreis haben uns auch noch in Aufregung versetzt. Okay. Sie waren heute früh am Grab und fanden seinen Leichnam nicht. Als sie zurückkamen, erzählten sie, Engel hätten seien ihnen erschienen und hätten ihnen gesagt, dass er lebt. Also die glauben es offensichtlich nicht. Man hat dem Zeugnis von Frauen damals nicht traut. Okay? Wir sehen es, das sind Männer, die da reden. Die sagen, die Frauen sind nicht verlässliche Zeugen. Das ist einer der Gründe, warum es sicher ist, dass Jesus auferstanden ist. Wenn die Christen damit Jesus erfunden hätten, mit der Auferstehung, hätten sie nie Frauen als die ersten Zeugen der Auferstehung angestellt. Verstehen Sie? Gut. Heute ist das alles anders. Aber wir spüren da etwas Kulturelles, das durchkommt. Die haben unsere Aufregung versetzt und behauptet, Engel seien erschienen. Okay? Gut. Also, dann Vers 24. Daraufhin gingen einige von uns Männer zum Grab und fanden alles so, wie es die Frauen berichtet hatten. Hat es gleich recht gehabt, teilweise. Aber ihn selbst sahen sie nicht und Engel haben es auch nicht gesehen. Gut. Also ist auch noch ein bisschen glatt eigentlich, was wir da haben. Also sie kommen viel zum Reden. Und vor allem kommen sie dazu, das zu sagen, was sie beschäftigt. Da merken da. Der grösste, der längste Dialog, die am längsten reden in dem Kapitel, sind die zwei, oder ist der Kleopas. Und Jesus hat die Zeit. Er hat Zeit zum Zuhören. Er kommt nicht gerade rein und lehrt. Er wartet, bis sie haben können reden. Das ist wunderschön, das ist wunderbar. Und wir möchten jetzt eine Zeit haben, wo wir nicht still sind in dem Sinn, sondern wo ein bisschen Musik läuft, etwa eine Minute, wo du das, was dich beschäftigt in deinem Innersten, Jesus kannst sagen. Kannst ihm sagen, er hat Zeit, er kann sich's leisten. Nachher wird er dann mit dir reden, ja. Aber jetzt kannst du mal mit ihm reden und ihm das sagen, was dich beschäftigt. Privat, was auch immer das ist, sag ihm es einfach. Das, was dir vorhin bewusst worden ist, sag ihm das.
Let us worship and bow down before the Lord most holy, before the King of glory. Come and lay your burdens down before the friend who's faithful, before the one who's able. For he is
Jesus Christus, wir danken dir, dass du Zeit hast zum Zuhören. Wir danken dir, dass du genug Ohren hast, um alles zu hören, was dir jetzt da in diesem Raum gesagt worden ist. Wir danken dir, dass du so ein guter Seelsorger bist und uns die richtigen Fragen stellst, damit wir das formulieren und zum Ausdruck bringen, was uns beschäftigt. Und wir danken dir, dass du bei der Verwandte und der Freund bist von denen, die jetzt ja, abgestürzt sind in diesem Flüger, dass du sie tröstest und dass du schenkst, dass sie dich kennenlernen und ihre Seelennot mit ihrer Seelennot zu dir kommen. Aber Herr, auch alle anderen Sachen, die wir jetzt da innen gebetet haben zu dir, wir danken dir, dass du zugelassen hast, Und wir bitten dich aber auch, dass jetzt du zu uns redest und dass du uns deine Gedanken sagst, damit wir nicht bei unseren Gedanken stehen bleiben müssen. Herr, wir bitten dich, dass du uns jetzt hilfst, dir zuzuhören, was du uns möchtest sagen. Amen. Jetzt haben also die Jünger geredet, einige Vers lang. Und jetzt kommen wir zum Vers 25. Jetzt fährt Jesus anreden. Da sagte Jesus zu ihnen, und ich will, dass ihr jetzt euch versucht vorzustellen, mit was für einem Ton, mit was für einer Stimme, dass er das sagt, Jesus. Ihr unverständigen Leute. Jetzt habe ich es möglichst versucht, neutral zu sagen. Okay? Was denkt ihr, mit was für einer Stimme hat das Jesus gesagt? Ist er verrückt mit ihnen? Ihr Unverständigen, ist er enttäuscht? Ihr Unverständigen, Leute. Ich glaube, es ist sehr liebevoll gekommen, aber auch sehr deutlich. Irgendwie die Kombination. Ihr unverständigen Leute, wie schwer fällt es euch, all das zu glauben, was in der Bibel steht, was die Propheten gesagt haben. Musste denn der Christus, und da ist der zweite Schlüsselsatz, musste denn der Christus nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Da ging er mit ihnen die ganze Schrift durch und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn, Jesus, bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. Und er macht da eine Bibelstunde auf dem Spaziergang von Frauenfeld nach Steckborn mit ihnen. Und die haben ja nicht eine Bibel dabei haben oder ein Smartphone mit der Lutherbibel drauf, um zu schauen, wo das Jesus jetzt redet. Weil die Juden haben damals im Allgemeinen das ganze Alte Testament auswendig drauf gehabt und die konnten in ihren Gedanken umseppen. Zack, die Seppstelle, zack, die Seppstelle. Und Jesus ist da durchgeseppt durch das Alte Testament mit ihnen auf dem Spaziergang und hat ihnen erklärt, was das Alte Testament über ihn sagt. Und der Hauptpunkt war was? Musste der Christus nicht das alles erleiden, um zu seiner Herrlichkeit zu gelangen? Das ist das, was er ihnen gelehrt hat aus der alten Schrift, aus dem Alten Testament. Was macht Jesus da? Jesus korrigiert, ändert ihre Theologie. Die beiden Jünger, die haben eine Theologie gehabt, die keinen Platz hat für einen leidenden Christus. Sie haben gedacht, wenn Jesus leidet, ist etwas schief gelaufen. Es kann nicht sein, dass der Messias, der Christus, muss leiden und sterben und gekreuzigt werden. Die haben in ihrer Theologie, ihrem Denken keinen Platz gehabt für einen leidenden Christus. Ich habe den Eindruck, wir haben in unserer Theologie oft keinen Platz für leidende Christen. Wir haben sehr wohl Platz für einen leidenden Christus, das haben wir gehört und verstanden. Aber haben wir Platz für leidende Christen? Weil das Spannende ist, wenn wir das Alte Testament anschauen, und ich bringe jetzt bewusst einen Kontrapunkt zu dieser Stelle, die wir am Anfang angeschaut haben, vom Gottesdienst. Die Verstehungskraft von Jesus bedeutet immer wieder, dass Heilung stattfindet, dass Leid aus der Welt genommen wird. Aber wir haben im Neuen Testament auch Texte, die zeigen, dass gerade weil Auferstehung wird stattfinden, gewisse Arten von Leid auf unser Leben kommen können. Und die Tatsache der Auferstehung zwingt uns schon fast auch umzudenken in Bezug auf gewisse Arten, gewisse Kategorien von Leid in unserem Leben. Ich zeige euch eine Stelle. Eine aus Römer Kapitel 8. Römer Kapitel 8, für die, die schon lange Christen sind, das ist so ein Kapitel aus der Bibel für den Notfall. Im Notfall Römer Kapitel 8, gell? Okay? Dort sind die wunderbaren Texte drin. Ich zeige euch auch noch etwas anderes, was in dem Römer Kapitel 8 steht. Wenn wir an seiner, Jesu, Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine, und leset jetzt da, was da steht, seine Leiden mit ihm teilen. Wir ahnen nicht, was in der Welt passiert in dem Bereich im Moment. Da gibt es Christen, die leiden unsäglich, damit sie die Herrlichkeit können. Da steht es. Wenn wir an seiner Herrlichkeit teilhaben wollen, müssen wir auch seine Leiden mit ihm teilen. Du Verstehung bedeutet nicht immer, dass Leid uns erspart wird. Das stimmt einfach nicht. Ich bin aber davon überzeugt, sagt dann der Paulus, dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind. Ich raff den Satz nicht. Aber das ist auch, was da steht. Dass unsere jetzigen Leiden bedeutungslos sind im Vergleich zu der Herrlichkeit, die er uns später schenken wird. Herrlichkeit, da musst du gerade denken, Himmel, Auferstehung, Gottes neue Welt, der jüngste Tag. Denn die ganze Schöpfung wartet sehnsüchtig auf jenen Tag, an dem Gott offenbar machen wird, wer wirklich zu seinen Kindern gehört. Ich hoffe, du gehörst dazu. Alles auf Erden wurde der Vergänglichkeit unterworfen. Dies geschah gegen ihren Willen. Durch den, der sie unterworfen hat. Wir tun nicht Leid willentlich suchen. Leid werden wir immer vermeiden und das ist auch richtig. Wir sollen nicht Leid proaktiv suchen. Es gibt Traditionen in der christlichen Welt, die das anders gelebt haben. Das ist nicht richtig. Es geschieht gegen den Willen der Schöpfung und von dir und von mir. Aber Jesus unterwirft uns manchmal dem. Nicht immer, aber manchmal. Aber die ganze Schöpfung hofft auf den Tag, an dem sie vom Tod und Vergänglichkeit befreit wird zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt, wie unter den Schmerzen einer Geburt. Wer ein Kind will gebären, wenn eine Frau will ein Kind gebären, wird es wehtun. Das ist einfach so. Auch wenn es ein Kaiserschnitt ist. Es gibt keine neue Geburt, es gibt kein neues Leben ohne Schmerzen in unserer Welt. Das ist das Bild, das da gebraucht wird. Damit Neues kann entstehen, muss manchmal Leid auch da sein. Und wir selbst, obwohl wir im Heiligen Geist einen Vorgeschmack der kommenden Herrlichkeit erhalten haben, seufzen und erwarten wir sehnsüchtig den Tag, an dem Gott uns in unsere vollen Rechte als Kinder einsetzen und uns, wach und jetzt, den neuen Körper, unsere Auferstehung, geben wird, den er uns versprochen hat. Ich zeige euch noch eine zweite Stelle, Kolosser 3, Vers 10. Ja, ich möchte Christus durch und durch kennen. Das Wort, das da gebraucht wird, ist das Wort für Intimität. Ich möchte ganz nah bei ihm sein, intim sein, jetzt im richtig verstandenen Weg. Ja, ich möchte Christus durch und durch kennen, nicht nur über ihn wissen, ihn kennen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren. Gefällt uns da bis dahin? Das gefällt uns allen, gell? Aber was sagt der Paulus? Und möchte an seinen Leiden teilhaben. Ich habe mich schon gefragt, ob er alle Tassen im Schrank gehabt, ohne das geschrieben hat. Das ist so schwer für uns zum Zusammenbringen. Aber das ist das, was da steht. Intimität mit Jesus Christus kann bedeuten, zu leiden für seinen Namen, den wir bekennen. Es gibt ganz bestimmte Arten von Leid, die in dein Leben kommen können, gerade weil du an Jesus glaubst und gerade weil du mal auferstehen wirst. Gerade weil du in die Herrlichkeit kommst. Nicht alle Arten von Leid. Es gibt ganz verschiedene. Die Bibel redet über 15 verschiedene Arten von Leid. Und ich habe euch hier auf dem Zettel für euren Hauskreis, oder wenn du nicht in einem Hauskreis oder einer Kleingruppe bist, kannst du das auch selber daheim für dich durchschaffen. Mal ein paar so Kategorien von Leid aufgeführt und ihr könnt die suchen. Und achtet auch darauf, welche Arten nicht vorkommen in diesen Texten. Ganz wichtig. Aber was wir hier sehen, ist, die beiden Jünger, die haben eine Theologie gehabt, die keinen Platz hat für einen leidenden Christus. Wir haben manchmal in unserer Theologie keinen Platz für leidende Christen. Hat deine Theologie, hat dein Denken Platz auch mitunter, dass Leid ein Teil kann sein von deinem Leben? Jawohl, wir sollen Gott immer wieder auch darum bitten, dass er es uns wegnimmt. Haben wir gemacht am Anfang von dem Gottesdienst. Aber was ist, wenn er es nicht wegnimmt? Wie müsstest du umdenken in Bezug auf das Leid, das Gott dir zumutet? Lies die Texte nochmal in den nächsten Tagen. Vers 27, dann ging er mit ihnen die ganze Schrift durch. Es ist die Bibel, die deine Theologie korrigieren muss. und erklärte ihnen alles, was sich auf ihn bezog, zuerst bei Mose und dann bei sämtlichen Propheten. So erreichten sie das Dorf Steckborn, zu dem sie unterwegs waren. Dudel, 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 dudel. Jesus tat, als wollte er weitergehen. Aber die beiden Jünger hielten ihn zurück. Die haben schon gemerkt, er ist gut mit dem zusammen. Der hat etwas gecheckt, was wir brauchen. Bleib doch bei uns, baten sie. Es ist schon fast Abend, der Tag geht zu Ende. Das ist ein guter Grund, um bei uns zu bleiben. Gell? Die Nacht spazieren, keine gute Idee. Da gehst du in den See rein. Da begleitete er sie hinein und blieb bei ihnen. Und jetzt passiert etwas Spannendes. Vers 30. Als er dann mit ihnen am Tisch saß, nahm er das Brot, dankte Gott dafür, brach es in Stücke und gab es ihnen. Wenn ihr den Satz hört, was denkt ihr? Abendmahl. Ja, die haben natürlich viel gegessen miteinander. Und die Jünger, die haben gewusst, so ein bisschen, wie seine Art ist, das zu machen mit dem Brot. Und dann macht es plötzlich einen Klick. Sie checken, oh, den kennen wir doch. Von wo kennen wir den? Oh, wer ist es, der da ist? Dann wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn. Kurz haben sie ihn gesehen, doch im selben Augenblick, das ist so frustrierend, verschwand er. Sie sahen ihn nicht mehr. Ist aber okay gewesen, weil sie sind verändert worden durch die Zeit mit Jesus. Okay? Und wir haben hier eine von diesen Beispielen, dass Jesus einfach so verschwindet. Wir werden am nächsten Sonntag an Ostern unseren Regionalleiter, der Christian Haselbacher, hier haben, der uns wieder Predigt hat zu diesen Verschwindmomenten. Das wird hochspannend. Glaubt es mir, können wir hören. Da wird er ein grosses Whiteboard hier haben und wird uns erklären, wie das Zeug könnte ablaufen. Okay? Das sind so die spannenden Momente. Und dann sage ich, war uns nicht zumute, als würde ein Feuer in unserem Herzen brennen, während er unterwegs mit uns sprach und uns das Verständnis für die Schrift öffnete, sagten sie zueinander. Unverzüglich brachen sie auf. Zur Nacht kannst du eben gleich spazieren, gell? Und kehrten nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie alle versammelt, die elf und die, die sich zu ihnen hielten. Und man empfing sie mit den Worten nicht, hey zusammen, wie geht's, wie ist es in Steckborn, schön, dass ihr da seid. Nein, was sind die allerersten Worte, die sie gehört haben? Der Herr ist tatsächlich auferstanden. Jawohl, er ist auferstanden. Und der Grund, warum wir es glauben, ist, ein Mann hat uns jetzt das bezeugt. Er ist Simon erschienen. Okay? Ja, ja. Die Bibel ist mitunter auch noch kugelglatt, kugellustig. Immer wieder sehr tief und ernsthaft und gleichzeitig, unser Gott hat Humor, sonst hätten wir ja auch keinen, gell? Also die einen haben keinen Humor, gell? Das ist wahr. Das war jetzt ein Witz im Fall. Okay. Ich hoffe, dass du in die Ostern hier gehst und dein Denken über wichtige Fragen von deinem Leben korrigieren lässt, durch die Tatsache der Auferstehung. Die Tatsache der Auferstehung zwingt uns, nicht nur umzudenken in Bezug auf unseren eigenen Tod, wie der Uwe uns letzten Sonntag predigt hat, sondern auch in Bezug auf gewisse Arten von Leid, die in unserem Leben vorkommen können. Nimm das mit, lies die Texte nochmal, studier die Bibel und überleg, was möchte Gott, dass ich umdenke in Bezug auf Sachen, die vielleicht laufen in meinem Leben oder im Leben von Leuten, die mir nahestehen. Oder im Leben von Leuten, von denen ich weiss. Ich möchte jetzt beten, dass Gott uns da hilft. Vater im Himmel, wir danken dir, dass du mit deiner übernatürlichen Kraft in den toten Leichnam von Jesus Christus hineingefahren bist. Und der tote Körper zu neuem, ewigem, vom Tod unantastbares Leben erweckt hast. Und vor allem danken wir dir, dass du mit dieser gleichen Qualität von Kraft in unserem Leben am Wirken bist. Und dass, wenn wir auch mal so mausetot sind, wie Jesus das war, auch mit der gleichen Kraft in uns hinein wirst, zur Wirkung kommen und uns wirst auferwecken, zu neuem und vom Tod unzerstörbarem Leben. Deine Auferstehungskraft ist in uns am Werk. Aber nicht erst, wenn wir sterben, sondern jetzt schon. Und wir wollen dir danken für die Reihe, wo wir deine Auferstehung, Jesus Christus, anschauen können und unser Denken herausfordern lassen können in Bezug auf Fragen von Tod, Leid und an der nächsten Sündung rund um andere wesentliche Fragen von unserem Leben. Und wir bitten dich, dass du uns durch dein Wort inspirierst und verändern tust. damit wir anfangen so leben, wie du gedacht hast. Danke, dass wir Gewissheit dürfen haben, dass du verstanden bist, Jesus. Nicht müssen zweifeln oder ein bisschen umglauben, sondern dürfen Gewissheit haben, dass du verstanden bist. Und dass wir darum unser Leben auf ein völlig neues Fundament legen können, das Fundament von deiner Auferstehungskraft. Amen.